Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das neue Wir, dein Beziehungspodcast. Tanja ist heute unterwegs, ist in Osterferien und ich habe das Vergnügen auf eine Einzelfolge mit dir. Und ich freue mich da sehr drauf, denn es ist ein Thema, was mich in den letzten Wochen in unserer Praxis beschäftigt hat und was ich heute gerne mit dir teilen möchte. Es geht darum, wie können wir Beziehungsdynamiken verstehen und was sind eigentlich toxische Beziehungsdynamiken und was sind heilsame? Und warum ist es eigentlich so krass schwer, das eine von den anderen zu unterscheiden? Denn auch heilsame Beziehungsdynamiken können phasenweise richtig krass anstrengend sein. Und lass uns direkt starten. Ich hatte nämlich ein Paar in meiner Praxis, die zum Erstgespräch da waren. Und die Absicht für das Gespräch war herauszufinden, ob die Partnerschaft noch eine Zukunft hat. Die beiden waren seit ungefähr 7 Jahren zusammen, also sie haben schon eine gemeinsame Basis und haben ihre Partnerschaft aber beide als irgendwie toxisch empfunden. Und das war so ein Anlass, auch heute über das Thema Beziehungsdynamiken und toxische Beziehungsdynamiken mal zu sprechen. Denn es stellte sich heraus, dass im Verlaufe des Gespräches, dass es einen Anteil bei ihr gab, für den Nähe irgendwie gefährlich war in Partnerschaft. Und mit Nähe meine ich Intimität, Vertrauen, körperliche Nähe, weil sie in ihrer Biografie eine Erfahrung davon gemacht hatte, dass man verletzt wird, wenn man einem anderen Menschen, insbesondere einem anderen Mann, zu nahe kommt. In positiver Hinsicht zu nahe kommt. Das heißt, ihr System hat irgendwie versucht, eine gewisse Distanz aufrechtzuerhalten und Nähe auf anderen Ebenen zu leben mit ihrem Partner. Und er hingegen hatte aus seiner Biografie so einen Glaubenssatz wie Streiten ist anstrengend, Streiten ist destruktiv. Das heißt, was ich machen muss, ist Ja sagen und dadurch Harmonie herstellen. Und jetzt treffen die beiden sich und das führt dazu, dass sie bestimmte Verstrickungen in die Beziehung reinbringt, Ideen hat, was die beiden gemeinsam machen können, die letztlich nicht Ausdruck von Nähe, sondern von Verstrickung sind. Und er auf der anderen Seite, anstatt zu sagen, nein, das möchte ich nicht, weil es auch ein bisschen gegen sein Wertesystem ging, was sie da vorstellte, sagte, ja, mache ich. Einfach aus der Angst vor Ablehnung, davor zu streiten, davor, dass die Beziehung letztlich auseinandergeht. Und beide waren jetzt der Meinung, das ist ja total destruktiv, was wir hier machen, denn er fühlte sich immer weniger authentisch in der Partnerschaft, weil er natürlich immer mehr zu Dingen Ja sagte, die er eigentlich gar nicht wollte. Und sie fühlte sich immer mehr distanzierter, obwohl sie das ja eigentlich gar nicht wollte. Sie wollte ja eigentlich Nähe leben. So, nun saßen die beiden da, waren einige Jahre zusammen und natürlich wurde die Distanz immer größer, das gefühlte Gefängnis wurde immer größer und beide waren jetzt in der Ansicht, dass diese, umso länger sie zusammen sind, umso mehr die Distanz und das Gefängnis wird und dass das ja letztlich eine toxische Beziehung sein muss, denn beide würden sich über die Dauer immer unwohler fühlen. Und innerhalb von 90 Minuten haben wir dann eben herausgearbeitet, warum die beiden eigentlich ein perfect Match füreinander sind. Und warum in dieser gigantischen Anstrengung, die beiden haben, ein totales Heilungspotenzial steckt. Denn wir Menschen lernen auf zwei Arten. Wir lernen entweder, weil wir etwas lernen wollen. Also stell dir ein Kind vor, was Fahrrad fahren will, das möchte unbedingt Fahrrad fahren lernen, setz dich da drauf und probier's. Oder die Menschen lernen durch einen bestimmten Leidensdruck. Das ist die deutlich häufigere Lernoption. Das heißt, irgendwas funktioniert nicht und wir müssen uns irgendwann hinsetzen und sagen, okay, es funktioniert nicht. Was kann ich tun? Was kann ich über mich neu lernen, über meine Verhaltensweisen, über mein Denken, über meine Skills, wenn es um eine Fähigkeit gibt? Was kann ich verbessern? Was kann ich ändern? Und wenn dieses Paar nun aufeinander trifft und der Leidensdruck über die Jahre immer größer wird, dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass der Leidensdruck so groß ist, dass man mal schaut, woran könnte es denn eigentlich liegen? Was könnte auf einer tieferen Ebene hier eigentlich wirken? Und das Spannende hier ist, es gibt einen Anteil bei ihr, für den ist Distanz total sicher. Und Distanz zu leben erfüllt also ein ganz wichtiges Bedürfnis nach Sicherheit für sie. Gleiches bei ihm. Es gibt einen Teil bei ihm, für den ist Harmonie überlebenswichtig, beziehungsweise Streit ist bedrohlich. Und diese Harmonie ist zwar unangenehm, weil er manchmal Dinge tun muss, die er eigentlich nicht tun will, aber es gibt ein wichtigeres Bedürfnis dahinter, nämlich das nach Harmonie und Sicherheit, und das wird erfüllt. Und hier in der gewaltfreien Kommunikation wird ja auch unterschieden zwischen einem Wunsch und dem dahinterstehenden Bedürfnis. Und so kann man sich das hier auch vorstellen. Und diese dahinterliegenden Bedürfnisse sind den beiden aber oft nicht wirklich bewusst in der Beziehungsdynamik. Man nimmt nur den Streit wahr, die Uneinigkeit. Man nimmt aber nicht wahr, dass die Beziehung dadurch eigentlich ziemlich stabil ist. Denn sie bekommt die Distanz, die für sie sicher ist. Er bekommt die Harmonie, die für ihn sicher ist. Und irgendwann, weil die beiden sich lieben, entsteht natürlich Streit. Und selbst diese Form von Streit ist aber immer noch nicht so schlimm, wie es wäre, sich wirklich auf Nähe einzulassen oder wirklich zu sagen, was er will. Das heißt, dieser Streit diente letztlich auch einer Form von Nähe. So paradox das jetzt klingt. Aber zu streiten bedeutet auch, einander Aufmerksamkeit zu schenken. Und wenn man sich diesen Konflikt der beiden also auf einer tieferen Ebene anschaut, dann muss man auch mal anerkennen, dass das eine stabile Beziehung ist und die für Sicherheit erstmal gut funktioniert. Wofür sie nicht funktioniert, ist natürlich Erfüllung, Leichtigkeit, Lebensfreude, körperliche Nähe, Intimität, Vertrauen. Aber für Sicherheit funktioniert sie erstmal wunderbar. Da sind die beiden Perfect Match. Denn auch indem er zu Dingen Ja sagt, wo er Nein meint, distanziert er sich natürlich auch weiter von ihr. Was für sie aber wieder von Vorteil ist, denn Distanz ist erstmal sicher. Und sie distanziert sich und er wird es gar nicht ansprechen, dass sie sich distanziert und dass ihn das vielleicht stört. Und das wäre natürlich wieder eine Gefahr, abgelehnt zu werden oder streiten zu müssen. Das heißt, die haben eigentlich ein ganz sicheres System. Und irgendwann kommen beide an den Punkt, wo der Leidensdruck so hoch ist oder wo sie einen Zeitpunkt in ihrem Leben haben, wo sie bereit sind, sich einen Schmerz aus der Vergangenheit anzuschauen. Das heißt, ganz oft, wenn wir den Mehrwunsch nach Nähe haben und es aber nicht in unserem Leben integrieren können, auch obwohl wir dem Wunsch bewusst sind, aber unser Verhalten können wir nicht anpassen, dann lohnt es sich, eben tiefer zu gucken, welche Bedürfnisse, die viel tiefer liegen, werden denn hier erfüllt. Und ich finde, es ist ein schönes Beispiel, um wirklich mal klar zu machen, das Paar dachte, sie stecken in einer toxischen Beziehung und tatsächlich hatte aber diese Beziehungsdynamik totales Potenzial für Heilung. Denn nur weil man einen Partner hat, der einen so nervt, erkennt man sich ja selbst. Nur weil der Partner so nervig ist, ist der Leidensdruck irgendwann so groß, dass man bereit ist, etwas über sich zu lernen. Und das Buch, was Tanja und ich geschrieben haben, heißt ja nicht ohne Grund, das Ich im Du. Das ist für uns die Grundlage von jeder Beziehungsdynamik, dass man sich im Partner erkennt. Dass der Partner dein Spiegel ist. Und bei einem Spiegel würdest du ja auch nicht auf die Idee kommen und sagen, so ein scheiß Spiegel, das Spiegelbild gefällt mir nicht, der Spiegel ist schuld. Sondern du denkst natürlich einen Schritt weiter und sagst, okay, es liegt nicht am Spiegel, sondern es liegt im Auge des Betrachters, nämlich mir, wie ich mich wahrnehme oder wie ich aussehe. Das heißt, du arbeitest an dir, was du über dich denkst oder wer du gefühlt bist. Und das geht ganz vielen Paaren so, inklusive Tanja und mir. Das heißt, in Konfliktsituationen kann man einfach hervorragend feststellen, was triggert der Partner bei mir. Und mit Triggern meinen wir immer, welche unangenehmen Gefühle werden durch den Partner ausgelöst, aber es sind Gefühle, die in dir stecken. Bewertungen, die dir dann bewusst werden. Befürchtungen. Und wenn es nun gelingt, dass, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass sie diese Wunde, dass Nähe gefährlich ist, wenn sie die heilen kann. Und wenn er eine Erfahrung macht davon, dass es sich lohnt, für die eigenen Werte, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und dass es immer auch Lösungen gibt, um Konflikte oder dass es Lösungen für Konflikte gibt, dann können die beiden ganz neue Beziehungsdimensionen leben. Und das ist aber nur durch diese toxische Phase der Beziehung möglich. Und jetzt ist die Frage, ist das eine toxische Beziehung oder eine heilende Beziehung? Letztlich ist es die Frage, was macht man dann aus der Beziehung? Wenn man sich trennt, nichts dazulernt und letztlich resigniert ist über sich, über Männer, über Frauen, dann ist es letztlich eine toxische Beziehung, weil man was Negatives geschlussfolgert hat. Wenn man allerdings die Beziehung zum Anlass genommen hat, etwas über sich zu lernen, über Männer, über Frauen und um es beim nächsten Mal anders machen zu können, also das Wachstum letztlich ermöglicht wird, dann ist es ja eine heilende Beziehung, auch wenn vielleicht die Beziehung selbst phasenweise gefühlt toxisch war. Ich hoffe, ihr könnt meinem Gedankengang folgen. Aber so ist es tatsächlich in Beziehung, dass Heilung und Zerstörung. Zerstörung klingt so krass, aber was man mit toxisch meint, ist ja, dass man seinen Selbstwert reduziert, dass es wahnsinnig anstrengend ist, dass man irgendwie nicht kriegt, was man will, dass man das Gefühl hat, man gibt mehr in die Beziehung, als man rausbekommt. Dass das phasenweise sein kann und trotzdem kann die Beziehung an sich heilend sein. Egal, ob man sich dann trennt oder nicht. Denn selbst wenn man tatsächlich in einer toxischen Beziehung steckt, und toxisch ist ja auch ein gigantisches Spektrum, aber toxisch im Sinn von der Partner fängt an, einen zu bestrafen, zu manipulieren, Kontaktverbote auszusprechen, auch dass das Thema Gewalt einfach präsent wird, dass man sich zu Hause unwohl fühlt, in der gemeinsamen Wohnung beispielsweise. Selbst in so einer toxischen Beziehung, die dieses Ausmaß hat, kann Heilung stecken, wenn man es schafft, sich zu trennen und festzustellen, wieso man, wenn man über längeren Zeitraum mit dem Partner zusammen war, diese toxische Dynamik gelebt hat. Wenn es einem gelingt, etwas über sich zu lernen, dann war die Beziehung an sich letztlich irgendwie heilsam, auch wenn die Dynamik natürlich toxisch für beide war. Denn wir reden immer über toxische Dynamik, wir reden nie über toxische Menschen. Denn für eine toxische Dynamik braucht es trotzdem immer zwei. Einer, der ausnutzt und einer, der sich ausnutzen lässt. Und jeder mit einem gesunden Selbstbewusstsein, der dann auf eine solche toxische Dynamik trifft, würde sagen, okay, hier ist meine Grenze, das lasse ich nicht mit mir machen, ich beende die Beziehung. Und wenn das nicht passiert und du diese Beziehung einfach über längere Zeit oder über Jahre aushältst, dann stellt sich die Frage, was denkst du über dich, sodass du das glaubst, aushalten zu müssen. Das heißt, wenn du diese Erkenntnis aus der toxischen Beziehung rausziehst, dann kann diese toxische Beziehung auch wieder heilsam sein. Und Jürg Willi ist ein sehr bekannter Paartherapeut und Psychiater, hat das Kollusionsmodell entwickelt, nicht Kollision, also das nicht das Aufeinandertreffen, sondern die Kollusion. Und mit Kollusion meint er, dass man sich tendenziell einen Partner sucht, der in bestimmten Eigenschaften anders ist als man selbst. Warum? Um sich persönlich weiterzuentwickeln, um vermeintliche Schwächen zu ergänzen, um gemeinsam als Team stärker zu sein als alleine. Und was passiert natürlich über einen gewissen Zeitraum, ist, dass man natürlich die Eigenschaften des Partners, die man am Anfang attraktiv fand, in sein eigenes Profil sozusagen integriert und irgendwann fängt man an zu sagen, okay, und diese Eigenschaften, die ich am Anfang interessant fand, die stören mich irgendwann, weil man die selber für sich integriert hat und diese Eigenschaften letztlich nicht mehr braucht. Klassisches Beispiel, in der klassischen Rollenverteilung, eine Frau sucht sich einen selbstständigen, erfolgreichen Mann und kauft sich diese Egoismusqualitäten sozusagen ein. Sie bringt dafür die Emotionalität ein. Er freut sich über ihre Emotionalität. Sie freut sich über seine Rationalität und über seinen materiellen Ehrgeiz. Und irgendwann, dann kriegt das Paar Kinder und irgendwann läuft es aber ins Gegenteil. Das heißt, sein Egoismus wird zum Problem, weil er zu sehr auf die Arbeit fokussiert ist. Und ihre Emotionalität wird irgendwann nervig, weil sie gefühlt klammert und ihm keine Freiheiten lässt. Und sie fühlt sich aber von ihm nicht unterstützt. Und dahinter steht der Gedanke, dass man sich einen Partner sucht, nicht zufällig. Man verliebt sich ja auch nicht zufällig. Ist zumindest unsere Philosophie. Sondern man sucht sich einen Partner, mit dem man maximal wachsen kann. Und Jürg Willi schreibt das so schön, Partner sind in ihrer Art und Weise unerbittlich und fordern einander intensiv heraus im jeweiligen Wachstumspotenzial. Sprich, in den krassesten Streitereien liegt das größte Heilungs- und Wachstumspotenzial. Und was ein super Beispiel nochmal ist in Bezug auf die Bindungstheorie, ist, dass ja oft Menschen mit einer Verlustangst sich einen Partner suchen mit einer Bindungsangst. Das heißt, die größte Angst wird jeweilig ineinander getriggert und das kann natürlich zu krassen Enttäuschungen führen, aber es kann auch natürlich zu totalem Wachstum führen. Das heißt, wenn ich Verlustangst habe und mich auf einen Partner einlasse, der eine Bindungsangst hat, dann fange ich an zu klammern. Ich fange an, Grenzen nicht zu respektieren, dem hinterherzulaufen, mich selbst irgendwie aufzugeben, anzupassen. Hauptsache, ich krieg irgendwie diese Beziehung aufrechterhalten. Und umso mehr ich das tue, umso mehr fühlt sich natürlich der Bindungsängstliche in die Flucht geschlagen, weil der genau davor Angst hat. Der hat Angst davor, Freiheiten aufzugeben, sich in eine Beziehung zu committen. Das heißt, er wird dann immer so off und on und off Phasen geben, was für den Verlustängstlichen natürlich der Horror ist. Der wird sich zurückziehen, der wird mauern, der wird irgendwie sich weniger mitteilen, der wird mehr mit Freunden machen, wird vielleicht irgendwelchen Zusagen und Vereinbarungen, die er zusagt, wird er nicht halten. Und all dieses Verhalten triggert beim Verlustängstlichen genau die schlimmste Angst, nämlich den Partner zu verlieren. Und wie kommt man da jetzt raus? Man kommt raus, indem man nicht dem Partner die Schuld gibt, sondern den Partner erstmal als Spiegel versteht und sich mit seinen eigenen Ängsten und Bewertungen auseinandersetzt. Und dieses Beispiel Verlustangst, Bindungsangst macht aber so schön deutlich, wie dieses Kollusionsmodell letztlich funktioniert. Das heißt, man sucht sich einen Partner, der sehr anders ist als man selbst und nicht nur irgendwie anders, sondern wie so ein Puzzleteil perfekt mit einem harmoniert. Aber nicht harmoniert im Sinne, dass alles reibungslos klappt, sondern dass man genau die Konflikte dann miteinander hat, die für einen selbst das größte Wachstum ermöglichen. Und dieses Kollusionsmodell ist tatsächlich eines der wichtigsten Modelle, nach denen wir auch coachen. Das heißt, wenn bei uns ein Paar in die Praxis kommt, ich liebe ja einfach Paartherapie, weil man hat dann diese Streitsituation und man ist ja kein Schiedsrichter und sagt, ja, du hast recht und du hast Unrecht, sondern die Kunst in der Paartherapie liegt ja darin, herauszufinden, wieso eigentlich beide Recht haben und wieso beide Unrecht haben. Und das geht nur, wenn man sich auf den Standpunkt stellt, die beiden lieben sich, die beiden fordern sich maximal heraus und es gibt für beide etwas zu lernen. Und das Schöne ist, wenn man versteht, woher diese Verlustangst kommt und woher die Bindungsangst kommt, also welche Erfahrungen in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass man diese irrationalen Gedanken hat, dann entsteht totale Harmonie, nicht Harmonie, sondern Empathie letztlich zwischen den Partnern. Also wenn ich auf das Paar nochmal zurückkomme, was ich eingangs beschrieben habe, in dem Moment, als sie verstanden hat, warum für sie Nähe zu einem Mann so gefährlich ist und diese Situation in totaler Trauer dann in der Session beschrieben hat, hat das natürlich bei ihm wieder zu total Mitgefühl geführt. Und das gleiche umgekehrt, als er beschrieben hat, was ihn eigentlich lebt und was seine Unterbrechungen in seinem Leben waren, so dass er gesagt hat, Harmonie ist mir wichtiger als Konfrontation oder als meine eigenen Bedürfnisse einzufordern. Dann saßen die beiden einfach sinnbildlich und wortwörtlich wieder enger beisammen. Weil man versteht, dass das Verhalten des Partners nicht gegen einen gerichtet ist, sondern man hat Verständnis für den anderen. Es geht also nicht mehr darum, dass das Verhalten des anderen gegen einen war, sondern dass das das Größtmögliche ist, was der Partner in dem Moment leisten konnte. Und dass es tatsächlich sogar zu den eigenen Bedürfnissen entspricht. Dass der Rückzug des Partners, also meiner eigenen Absicht entspricht, nämlich ich will Distanz leben, weil das ist sicher. Und wenn man es schafft, dieses Kollusionsmodell dann so anzuwenden, dann hat man mal diese Streitebene erstmal gelöst, dann tritt erstmal Ruhe und Stille ein. Und so gelingt es eben, eine toxische Dynamik in eine heilsame zu übersetzen. Und was wir nicht wollen, ist in dieser Folge irgendwie so tun, als gäbe es keine toxischen Beziehungen. Denn natürlich, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wenn über einen langen Zeitraum man sich zu Hause in der Partnerschaft wirklich bedroht und unsicher fühlt, der Selbstwert reduziert wird, der Kontakt zu Freunden und Familie reduziert und beschränkt wird, dann sind all das totale Zeichen, dass man sich trennen sollte. Das heißt, wir reden trotzdem immer wieder von gesunden Beziehungen, wenn wir über diese Beziehungsdynamiken sprechen, wie vorhin. Wir reden darüber, dass beide an der Beziehung arbeiten wollen. Wir reden darüber, dass beide auch verantwortlich sein wollen. Und oft ist das nicht zeitgleich. Also es ist ja ganz oft, dass einer von beiden den ersten Schritt macht und sagt, okay, ich bin bereit, mir meine Verantwortung anzugucken und mich zu entschuldigen, weil die Distanz, die ich kreiert habe für meinen Partner, der mich liebt, natürlich blöd war. Dafür kann man sich entschuldigen. Und das verändert die Dynamik massiv. Und es erhöht total die Bereitschaft des Partners, auch auf seiner Seite zu gucken, was er damit zu tun hat. Und das bringt uns aber natürlich nochmal zu einem spannenden Thema, denn was ist eigentlich, wenn der Partner dann sagt, nee, ich bin nicht bereit, mir das anzuschauen? Es ist nur deine Schuld. Hier wird es spannend, denn natürlich ist es wichtig und menschlich, dass man hier dann auch Konsequenzen zieht und sagt, wenn du nicht deine Verantwortung in dem Streit auch anschaust, dann trenne ich mich. Und mit trennen meine ich nicht so binär 0 oder 1, man ist zusammen oder trennt sich. Also dass man direkt auszieht und die Scheidung beantragt, falls man denn verheiratet ist. Sondern mit Trennung meine ich einfach, dass man mehr Distanz lebt, was immer das heißt. Körperlichkeiten weniger werden lässt, emotionale Kommunikation weniger werden lässt. Also sprich, man kann sich ja nicht davon freimachen, dass wenn der Partner nicht bereit ist, bestimmte Bedingungen, Bedürfnisse zu erfüllen, dass man dann selbst wieder mit Distanz reagiert. Ich glaube, das ist natürlich und das ist wichtig. Denn man kann einander lieben, aber Nähe hat immer Bedingungen. Liebe kann bedingungslos sein, ihr könnt euch immer lieben, aber wenn ihr nah sein wollt, dann müsst ihr einander Bedingungen erfüllen. Und eine Bedingung kann sein, dass ihr Streits, Konflikte so löst, dass beide ihre Verantwortung da drin erkennen. Wenn nicht, wird die Nähe weniger. Das heißt nicht, dass die Liebe weniger wird oder die bedingungslose Liebe flöten geht. Das Gefühl der Liebe wird es vielleicht auch irgendwann weniger, aber erstmal wird nur die Nähe weniger. Es gibt ja auch ganz viele Paare, die lieben sich, aber die sind sich überhaupt nicht mehr nah. Genau. Und diese Wenn-Dann-Formulierung, wenn du deine Verantwortung nicht erkennst, dann trenne ich mich. Das sind ja eigentlich so absolute No-Gos in der gewaltfreien Kommunikation. Aber letztlich finde ich das zu viel erwartet, dann zu sagen, nee, ich akzeptiere das so und ich konzentriere mich nur auf mich. Mein Partner hat damit nichts zu tun, kann machen, was ich will. Ich finde, an Nähe sind immer Bedingungen geknüpft. Und ich finde die Form, diese Art von Konsequenz zu sagen, ich will, dass du auch deine Verantwortung anerkennst, wenn man bei sich vorher geschaut hat, finde ich nachvollziehbar und wichtig, damit die Beziehung auch einfach auf Augenhöhe bleibt. Und dieser Schritt zu sagen, wenn dann, wenn nicht so, dann so, könnte man ja auch so ein bisschen als toxisches Verhalten auslegen, ja, also Erpressung oder Manipulation. Ist es tatsächlich auch irgendwie. In dem Fall dient es ja dem Zweck des Zusammenbleibens, der Nähe, der Beziehung auf Augenhöhe, also letztlich Gleichberechtigung zu leben. Das heißt, auch hier ist es wieder interessant, wenn wir über ist etwas toxisch oder ist etwas heilsam sprechen, ist es oft gar nicht so leicht zu sagen, denn es ist ja wichtig, die eigenen Grenzen zu wahren. Und wenn meine Grenze ist, ich möchte in einem Konflikt beidseitig Verantwortung erkennen, um einander wieder nahe zu kommen, dann ist das ja heilsam. Aber gleichzeitig fühlt es sich für den Partner vielleicht so an, als ob er hier unter Druck gesetzt werden würde, erpresst werden würde, bestraft werden würde. Und das kann natürlich auch als toxisch wahrgenommen werden. Das heißt, wie etwas wahrgenommen wird, ob es jetzt toxisch oder heilsam ist, liegt einfach wirklich sehr oft im Auge des Betrachters und lässt sich vielleicht oft erst hinterher wirklich beurteilen. Und trotzdem ist es aber ebenso wichtig, für die eigenen Bedürfnisse und Werte einzustehen. Und um das jetzt auch nochmal von beiden Seiten zu gucken. Wenn du allerdings zu vehement auf deinen eigenen Bedürfnissen pochst, dann kann das natürlich auch wieder ungesund sein für die Partnerschaft. Denn das ist natürlich ganz oft so von Paaren, die in unsere Praxis kommen oder Klienten, die vermeintlich Recht haben und sagen, naja, mein Partner kommt ja immer unpünktlich. Dass es da trotzdem auch etwas selbst zu lernen gibt. Wozu will ich einen Partner, der unpünktlich kommt? Ja, das heißt nicht, dass du ursächlich daran schuld bist, dass dein Partner unpünktlich kommt. Aber auch da gilt es eben, etwas zu lernen. Und es gilt, bereit zu sein, wenn Bedürfnisse in Beziehungen nicht erfüllt werden, zu gucken, welches andere, tiefere Bedürfnis wird vielleicht erfüllt, was habe ich damit zu tun? Und wenn man das erkannt hat, dann kann man vorwurfsfrei auf den Partner zugehen und gucken, okay, welche neue Lösung können wir finden? Alright. Ich habe mir noch das Thema Macht aufgeschrieben als Vorbereitung zu der heutigen Episode. Und Macht ist ja ein Begriff, der oft sehr negativ assoziiert wird. Und wir haben ja heute ganz viel über Polaritäten gesprochen. Also ist das jetzt toxisch oder ist das heilsam? Ist das egoistisch oder ist das hingebungsvoll? Und auch bei der Macht ist die Frage, ist das jetzt gut oder ist das böse? Und das lässt sich an sich eben so überhaupt nicht beurteilen, weil es geht natürlich darum, wie und für welche Zwecke wird diese Macht eingesetzt. Und ich finde, dass es bei Partnerschaft auch immer um Macht geht. Da sind zwei Menschen, die aufeinandertreffen, die total unterschiedliche und teils sehr widersprüchliche Bedürfnisse zusammenbringen müssen. Wenn ich allein die Bedürfnisse nach Bindung und nach Autonomie mir anschaue. Und es geht in Partnerschaft eben darum, diese Bedürfnisse auszutarieren, eine Balance zu finden, aufeinander einzugehen, egoistisch zu sein, aber eben auch hingebungsvoll zu sein, dem Partner zu geben, was er will oder sie will, aber auch zu nehmen, was man selbst braucht. Und ich finde, das hat immer ganz viel mit Macht zu tun, nämlich den Partner bemächtigen, ermächtigen und gleichzeitig auch ermächtigt und bestärkt werden. Und in der Hitze des Gefechts ist eben oft nicht klar erkennbar, ob das jetzt eine, wie nennt man das, konstruktive oder zerstörerische Macht ist. Also ob hier das, was passiert, ob das eher sowas wie Belohnung und Bestrafung ist oder ob das sowas wie Angebote und Konsequenzen sind, die letztlich eher inspirierende, heilende Ziele beabsichtigen. Ja, sowas wie einander näher kommen. Das, was wir gerade hatten. Wenn du nicht die Verantwortung im Konflikt auch erkennst oder deinen Teil für die Verständigung beiträgst, dann reagiere ich mit Distanz oder Trennung. Ist das jetzt eine Konsequenz, die inspirierend ist, oder ist das eine Bestrafung? Ja, und für beide fühlt sich's wahrscheinlich anders an. Und in diesem Sinne möchte ich mit der heutigen Folge einfach nur oder erreichen, dass man so Beziehungsdynamiken einfach hinterfragt. Dass Dinge nicht oft schwarz oder weiß sind, sondern dass es ein ganzes Spektrum gibt und ganz viele Grautöne und einfach super viele Perspektiven, die es zu berücksichtigen gilt. Und deshalb bin ich einfach wahnsinnig gerne Paartherapeut, weil ich das total spannend finde, diese unterschiedlichen Perspektiven auf den gleichen Sachverhalt herauszufinden. Und zwar nicht nur die beiden Perspektiven der jeweiligen Partner, die involviert sind, sondern auch die jeweiligen Perspektiven, die man selbst hat. Denn wir sind zwar ein Mensch und eine Persönlichkeit, aber wir tragen natürlich selbst ganz viele Anteile in uns. Also ich spreche gerade so aus meinem bewussten, erwachsenen Ich, aber jeder hat natürlich auch so kindliche Anteile in sich. Und gerade in Streitsituationen kommen ja diese kindlichen Anteile total durch und prägen diese Dynamiken. Das heißt, es geht dann darum, nicht nur die Sichtweise der beiden Partner zu verstehen, sondern auch die Perspektiven der kleinen Kinder, die eben auch Bedürfnisse haben. Da sitzen also nicht nur zwei Erwachsene in der Beziehung, sondern insgesamt vier Personen, nämlich zwei Erwachsene und zwei kleine Kinder. Und das macht die Paartherapie für mich einfach total spannend, weil man diese ganzen Perspektiven erstmal aufdecken muss und dann gucken kann, okay, wie können wir die eigentlich alle integrieren? Wie können wir die kleinen Kinder, die auch ziemlich laut sein können, wie können wir die eigentlich befriedigen? Damit die Erwachsenen sich überhaupt wieder begegnen können. Und wir haben diese Woche, also heute ist Mittwoch, als die Folge rauskommt, 27. März. Heute Abend findet wieder unser Club statt. Ihr könnt euch auch jetzt innerhalb der nächsten 2 Wochen noch für den Club anmelden, bekommt die Aufzeichnung von der Session. Der Club ist unsere Coaching-Gruppe, die alle 2 Wochen am Mittwochabend stattfindet und sich immer einem Beziehungsthema widmet. Und wir werden uns auch heute dem Thema toxische Beziehungen oder Beziehungsdynamiken an sich widmen. Und wenn du da Interesse hast und das vertiefen möchtest, dann kann ich dir das sehr empfehlen. Wir arbeiten da auch ganz viel mit Dialogen, also hands-on. Am Beispiel besprechen wir dieses Thema der Beziehungsdynamik. Wenn dich interessiert, findest du auf unserer Website unter Coaching findest du unseren Club. Und da kannst du dich gerne anmelden. Ist monatlich kündbar, kostet 39 Euro. Und ist ein grandioser Rahmen, um zu lernen, wie man eigentlich Beziehung führen kann, wie man über Bedürfnisse spricht, was eben diese unterschiedlichen Perspektiven sind und all das nachholen kann, was man vielleicht nicht bei den Eltern abgucken konnte, denn die wenigsten von uns haben ja Eltern, die Beziehung geführt hat, die wir uns für uns selbst wünschen. Und dafür haben wir vor jetzt mittlerweile über einem Jahr den Club ins Leben gerufen, um genau diese Dialoge, dieses Wissensvermittlung, all das gegebenenfalls nachzuholen. Es ist ein sehr vertrauter Rahmen, es ist eine sehr ermächtigende Gruppe von Menschen, von Gleichgesinnten und du bist herzlich eingeladen, dazuzukommen. Und genau, last but not least, wir haben immer noch eine Umfrage bei Spotify mit drin. Da lade ich dich herzlich zu ein, teilzunehmen und deinen Impuls mitzugeben. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal ist Tanja wieder mit dabei. Schreib gerne, wie du die Folge fandest, die erste Single-Folge von uns. Und dann freue ich mich, wenn du nächsten Mittwoch oder wann auch immer wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen, alles Liebe.